Hi und herzlich willkommen auf dem Podcast Darm mit Aussicht, deinem Podcast für Darmgesundheit. Mein Name ist Dr. Thomas Bacharach und ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und habe mich in meiner eigenen Praxis auf funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen spezialisiert. Das heißt, Themen wie Reizdarm, Dünndarmfehlbesiedlung, auch SIBO genannt, SIFO, Histaminintoleranz, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Intoleranzen sind bei mir an der Tagesordnung. Und dieses Wissen möchte ich gerne auf meinem Podcast hier mit euch teilen. Ganz wichtig, dieser Podcast dient der reinen Informationsvermittlung und dient nicht als Therapieempfehlung, Handlungsempfehlung und gibt auch keine Heilversprechen. Es ersetzt nicht den Besuch bei eurem Therapeuten, Arzt, Ärztin. Und solltet ihr etwas hören, was ihr interessant findet in diesem Podcast und wollt es eventuell testen, dann besprecht euch unbedingt mit dem euch betreuenden Therapeuten, Therapeutin. Ja, heute in der Podcast-Folge ist bei mir Anke Sinnigen und wir haben ein etwas anderes Thema, wie wir es sonst haben in unserem Darm-Podcast. Und zwar geht es heute um die Wechseljahre. Und Anke ist, sage ich mal, selber betroffen davon, von den Wechseljahren, wie man das sagen kann. Das ist ja etwas, was den meisten Frauen, also dass sich die Hormone verändert, ist bei allen Frauen der Fall. Und manche leiden darunter mehr oder weniger. Und Anke ist, wie sie so schön vor dem Podcast gesagt hat, eine kleine Unstimmigkeit in der Repräsentierung und in der, sage ich mal, auch Wahrnehmung dieser doch relativ langen Zeit einer Frau in ihrem Leben aufgefallen und setzt sich sehr stark dafür ein, dass ja darüber mehr geforscht wird, mehr das Ganze ins Bewusstsein kommt, weil es verändert sich doch relativ viel für Frauen. Und das Ganze hat sehr stark auch mit dem Wohlbefinden einer Frau zu tun, kann ganz viele unterschiedliche Symptome machen. Liebe Anke, vielen, vielen Dank, dass du dir heute da die Zeit nimmst, uns darüber zu informieren. Und wir werden auch ein bisschen darüber sprechen, was die Verdauung damit zu tun hat, beziehungsweise ja, welche Wechselwirkungen es dazu gibt. Aber der Schwerpunkt ist schon tatsächlich, dass wir uns anschauen wollen, was sind denn die Wechseljahre überhaupt und warum ist es wichtig, dass wir darüber sprechen?
Ja, erstmal ganz vielen Dank für die Einladung, Thomas. Und ich freue mich, dass du das Thema Wechseljahre auch in deinem Podcast aufgreifst, weil zum Glück sprechen wir ja mittlerweile mehr darüber als, ja, ist noch so vor, ich habe Wechseljahre mit XX vor 3,5 Jahren ungefähr gegründet und da gab es wirklich kaum Informationen und vor allen Dingen ja auch kaum objektive Informationen über beispielsweise Hormonersatztherapien etc. Da kommen wir bestimmt auch nochmal drauf zu sprechen. Generell ist es so, dass einfach jede Frau in die Wechseljahre kommt, also oder ne, und von daher ist es ein Thema für jede Frau. Also und auch Frauen, das finde ich ist auch ganz wichtig, gleich zu Beginn zu sagen, zu wissen, selbst wenn ich keine Symptome habe, auch dann sollte ich mich mit den Wechseljahren auseinandersetzen, weil diese hormonellen Veränderungen einfach langfristige Auswirkungen auch auf unsere Gesundheit im Alter beispielsweise haben. Und so ein großes Missverständnis, was, glaube ich, was es häufig gibt, ist, dass die Wechseljahre viel früher anfangen, als man denkt. Das ging mir persönlich auch so. Ich dachte, ich weiß noch genau, wie mir eine Freundin erzählt hat, dass sie starke Beschwerden hat und nachts nicht mehr schlafen kann, nachts die Bettwäsche wechseln muss. Ich dachte nur, oh Gott, was hat sie denn nur? Dann sprach sie dieses Wort Wechseljahre aus und meine erste Reaktion war, so alt sind wir doch noch nicht. Wir waren da Mitte 40 weil die Wechseljahre eben sehr viel früher anfangen. Das kann eben schon mit Anfang 40 losgehen mit ersten Beschwerden.
Genau, also ich habe tatsächlich sogar Patienten, wo es sogar unter 40 schon angefangen hat, genau. So mit Ende 30. Also das ist natürlich für die Frauen dann meistens tatsächlich ein ziemlicher Schock. Du hast jetzt schon ein, zwei Symptome genannt. Das heißt, man fängt an zu schwitzen, man kann nicht mehr gut schlafen. Was sind denn sonst Symptome, die eine Frau aufhorchen lassen darf, was dann in Richtung Wechseljahre gehen könnte?
Ja, es schwitzen muss ja auch gar nicht sein. Also das ist halt so das Hauptsymptom natürlich, aber auch gerade deshalb kommen viele Frauen nicht auf die Idee, wenn sie Schlafstörungen haben, wenn sie Stimmungsschwankungen haben, dass sie in den Wechseljahren sein können, weil dafür gibt es ja tausend andere Gründe, wie ich habe mehrere Kinder, habe eine Familie, habe einen Job und vielleicht noch Eltern, um die ich mich kümmern muss, also die sozusagen dann auch solche Symptome halt verursachen können. Deshalb Hitzewallung, klar, ist das häufigste Symptom, aber dicht gefolgt eben von den Schlafstörungen. Dann gibt es also wirklich einen bunten Strauß an. Es gibt mindestens 34 verschiedene Symptome. Müdigkeit ist natürlich auch ein häufiges Symptom, also entweder bedingt durch die Schlafstörungen, aber auch insgesamt eine körperliche, geistige Erschöpfung. Gelenkschmerzen zum Beispiel, auch ein typisches Symptom des Östrogenmangels. und oder diese Frozen Shoulder, die ja auch sozusagen dazu zählt, also auch ein Symptom, was in Asien sehr häufig vorkommt, bei uns sozusagen eigentlich weniger bekannt ist. Aber Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, auch das kennen viele Frauen und das hängt eben alles vor allen Dingen mit dem sinkenden Östrogen zusammen. Aber auch Herzrhythmusstörungen beispielsweise, Herzrasen, Herzstolpern, was natürlich schnell zu einer großen Verunsicherung führt, weil ich diese, ja, weil das erstmal auch Ängste auslöst, wenn ich diese Symptome erlebe. Wenn ich eine Migräne habe, kann sich die häufig verschlimmern, gerade durch die hormonellen Schwankungen, also wenn sie hormonell bedingt ist, auch das ist ein typisches Symptom. Haarausfall, die Haare werden dünner, sie werden auch weniger oder sie wachsen an Stellen, wo wir sie nicht haben wollen, am Kinn beispielsweise. Also das ist alles sozusagen in den hormonellen Veränderungen begründet. Und ein Symptom, finde ich, so das größte Tabuthema unter den Wechseljahresthemen ist so die vulvovaginale Atrophie, also die eigentlich jede Frau nach der Post- oder in der Postmenopause dann auch trifft, ne? Also dass die nicht nur die Trockenheit im vulvovaginalen Bereich, sondern eben auch das Dünnerwerden des Gewebes, was insgesamt Auswirkungen auf die ganze urogenitale Gesundheit hat und beispielsweise auch bei älteren Frauen ja auch häufig zu Harnwegs- und Blaseninfekten und so weiter führen kann. Ne? Also Östrogen spielt einfach so eine wichtige Rolle in unserem Körper. Und wenn das erstmal schwankt, ist das das eine Problem. Und wenn es sinkt, dann hat das einfach Auswirkungen und unser Körper muss dann lernen, sozusagen mit weniger Östrogen zurechtzukommen.
Ja, gerade diese Schwankungen, die merkt man am Anfang gar nicht so selten. Ich habe oft Patienten, die mit, sag ich mal, Symptomen, wie du sie jetzt gerade genannt hast, in die Praxis kommen und 2-3 Monate später sagen sie, jetzt ist wieder alles weg. Dann hat wahrscheinlich der Körper wieder angefangen, ein bisschen mehr zu produzieren. Aber jetzt was, du hast jetzt vor allem das Östrogen in den Fokus genommen. Aber was den Schlaf angeht, ist, glaube ich, das Progesteron eher und diese Nervosität, Unruhe, die häufig vorkommt. Oder siehst du das auch vor allem tatsächlich auch das im Fokus mit dem Östrogen?
Nee, also das Progesteron ist ja sozusagen unser Hormon, was jetzt im normalen Zyklus in der zweiten Zyklushälfte gebildet wird. Das ist so ein bisschen unser ja auch Entspannungshormon. Von daher sorgt das auch für einen guten Schlaf. Und das ist ganz häufig so, dass Schlafstörungen, die Schlafstörungen und Stimmungsschwankungen, dass die vor allen Dingen auf das sinkende Progesteron zurückgehen, weil auch das ist gar nicht so bekannt, dass erst das Progesteron sinkt und das Östrogen folgt etwas später. Ne? Also wir reden immer nur vom sinkenden Östrogen. Dabei haben wir zu Beginn der Wechseljahre häufig auch eine Östrogendominanz, weil eben die Hormone ja immer in Balance sind und wenn von dem einen weniger da ist, ist das andere dann eben automatisch, ist von dem mehr vorhanden. Genau, das führt genau zu diesen Problemen. Also dass zum Beispiel, also Progesteron dann, also im Rahmen einer Hormonersatztherapie hilft dann eben auch häufig bei Schlafstörungen, aber auch nicht immer, weil auch das Östrogen spielt eine Rolle bei den Schlafstörungen. Und viele andere Themen, die in der Lebensmittelrelevant werden.
Du hast gerade so schön aufgezählt, es könnte ja bei einer Frau auch ganz viel anderes sein. Die Kinder, der Job, der ganze Stress ist ja, du schreibst es auf deiner Webseite so schön, Frauen sind ja da in einer sehr aktiven Phase ihres Lebens, auch gerade beruflich, karrieremäßig, wo die Wechseljahre einsetzen. Inwiefern siehst du Stress auch als ein, sag ich mal, Verstärker dieser Symptome? Weil es gibt ja auch, dass Progesteron dann in Cortisol, also in das Stresshormon, umgewandelt wird. Siehst du da Zusammenhänge? Du bist ja auch sehr viel in Kontakt mit Betroffenen.
Genau, also generell ist es ja so, dass Stress einfach Symptome verstärkt. Also gibt es auch gute Studien dazu, ne, dass sozusagen Hitzewallungen werden stärker, wenn ich Stress habe. Und genau diese hormonelle Disbalance sozusagen oder die zu einem Anstieg des Cortisols auch führt, das ist einfach auch eine Herausforderung, mit der viele Frauen natürlich zu tun haben. Und dieses die beschriebenen Probleme haben ja auch, ich finde, das ist auch mal wichtig, so zu wissen, dass wir nicht nur sozusagen es gibt einmal die Situation zu Hause, familiär, aber es hat natürlich auch dann Auswirkungen auf den Job. Also auch da gibt es ja mittlerweile dann eine Untersuchung dazu, welche Beschwerden da vor allen Dingen Probleme machen und dass eben gerade dieses Gefühl, permanent unter Stress zu sein und das natürlich auch zu so einer Erschöpfung insgesamt führt, die sich dann auch im Arbeitsleben auch bemerkbar macht.
Ja, ich glaube, das ist so ein ganzer Kreislauf. Du schläfst nicht gut, du bist irgendwie tagsüber angespannt, nervös, was natürlich dann auch zu einem höheren Energieverbrauch führt. Und dann ist das wirklich so ein Kreislauf, der echt richtig fies sein kann.
Ja, und diese psychischen Themen, die du angesprochen hast, Schlafstörungen, aber auch psychische Verstimmung, auch das gehört ja dazu. Das heißt, wir müssen nicht nur auf die körperlichen Symptome, sondern natürlich auch da gucken und auch Brain Fog zum Beispiel, ne, dass ich Konzentrationsschwierigkeiten habe, dass ich Wortfindungsstörungen habe. All das ist natürlich extrem belastend, lässt Frauen auch häufig so führt zu einem verminderten Selbstwertgefühl insgesamt, auch neue Ängste, die auftreten, ne, oder die Panikattacken. Und es gibt ja auch es sind ja überdurchschnittlich viele Frauen in den zwischen 40 und 50 erhalten ja, oder die Rate mit für Antidepressiva ist am häufigsten bei den Frauen sozusagen in der Lebensmitte, wo man natürlich auch immer gucken muss, sind es jetzt die, brauchen die jetzt wirklich ein Antidepressivum oder sind das sozusagen die hormonellen Ursachen, die ich erstmal, wo ich erstmal gucken müsste, kann ich da was tun?
Du hast schön aufgeschrieben, dass sich die Frauen in drei Drittel unterteilen. Ein Drittel ist in den Wechseljahren, hat keine Beschwerden. Ein Drittel hat mittlere, ein Drittel hat schwere. Weiß man, warum die eine Frau mehr Probleme hat wie die anderen?
Man weiß sozusagen, dass bestimmte, wenn ich jetzt zum Beispiel übergewichtig bin, ne, dass ich dann mehr Beschwerden habe als andere. Generell ist diese Drittelregelung aber auch mit Vorsicht zu genießen, weil natürlich diese Drittelregelung beruht ja auch auf einer Statistik und das häufigste Symptom, was untersucht wurde, sind die Hitzewallungen. Davon sind ja gar nicht alle Frauen betroffen. Und wenn man wirklich alle Symptome in den Topf wirft, dann glaube ich, sind doch fast alle Frauen betroffen. Natürlich mehr oder weniger stark, aber stärker betroffen ist zum Beispiel ein Faktor, beispielsweise Übergewicht, dass dann einfach Symptome einfach stärker ausfallen, genau.
Wenn wir da einsteigen, ich habe eine Idee, warum Übergewicht da ein Problem machen könnte. Was ist der Mechanismus dahinter? Warum sind Übergewichtige stärker betroffen? Ist das eine Entzündungsneigung im Körper? Hat das was mit dem Östrogen zu tun, weil das Fettgewebe auch hormonaktiv ist?
Ja, genau, ganz klar. Also die Entzündungsneigung natürlich und generell, dass wir natürlich dieses das viszerale Bauchfett so ein Krankheitsbeschleuniger insgesamt ja auch ist und auch die Symptome natürlich dann auch verstärkt. Und dieses Übergewicht generell ist natürlich ein Problem, weil fast alle Frauen an Gewicht zunehmen in den Wechseljahren, also auch die vorher normalgewichtig waren. Ne? Das ist halt ein ganz typisches Symptom. Wir essen weiter wie bisher, aber nehmen trotzdem zu. Und das ist auch das Problem aus meiner Wahrnehmung, was die Frauen am meisten zur Verzweiflung bringt, weil sie einfach da so ratlos sind. Diäten funktionieren nicht mehr, sind auch kein guter Ratschlag für die Wechseljahre, aber das zieht natürlich so einen Rattenschwanz nach sich, weil ich habe dann das Übergewicht, das verstärkt meine Symptome, ich habe noch eine höhere Neigung zu chronischen Erkrankungen und das ist einfach ein ganz großes Problem.
Da würde ich super gerne einsteigen, nochmal in das Thema, weil da habe ich so viele Frauen im Kopf, die bei mir in der Praxis sitzen, wo wir wirklich, tatsächlich, man findet nichts, warum diese Frauen zunehmen und zunehmen, die machen Sport, die ernähren sich gut, Schilddrüse ist gut eingestellt, sollte eigentlich alles passen. Warum ist das so, dass man da so wenig Einfluss drauf hat?
Na, also unser Stoffwechsel wird ja langsamer, ne? Wir haben sozusagen, der Grundumsatz insgesamt verringert sich. Das heißt, theoretisch brauchen wir ja auch weniger Kalorien. Das ist ja so beziffert mit 300 bis 400 Kalorien weniger. Das ist aber richtig viel. Also wenn man darauf verzichten würde, ich hätte dann permanent Hunger. So, und das ist erstmal die erste Herausforderung. Gleichzeitig brauchen wir aber ja mehr Nährstoffe. Also deswegen ist dieses mit den Diäten keine gute Idee. Und der Clou liegt ja eher sozusagen in der Anpassung der Ernährung und vor allen Dingen im Kraftsport. Also wir müssen diesen Grundumsatz wieder ankurbeln, damit wir einfach mehr Kalorien verbrauchen. Und das ist für die meisten Frauen auch wirklich ein guter Weg. Also das dann auch, gleichzeitig ist Kraftsport aber auch so ein Thema, wo die meisten doch viel Respekt davor haben und sich nicht so an der Langhantel sehen. Aber es muss ja auch nicht die Langhantel sein. Es gibt viele andere Möglichkeiten, auch mit dem eigenen Körpergewicht was zu machen. Aber gerade diese, also einmal die Anpassung der Ernährung, sehr viel proteinreicher essen, damit ich natürlich einfach satter werde, aber damit ich auch die Baustoffe für die Muskeln habe, um diesen Grundumsatz anzukurbeln. Und das Tolle daran ist ja auch, dass man ziemlich schnell Ergebnisse sieht und dass man also einfach, also natürlich auch insgesamt fitter ist, also auch dieses ganze Selbstwertgefühl, was so ein bisschen leidet, ne, das wird dadurch aufgebaut, aber das Gewicht wird ja auch abgebaut dadurch. Und das alles, was wir sozusagen vorher irgendwie gemacht haben, das funktioniert nicht mehr so richtig. Ich glaube, wir müssen einfach mit der, ist natürlich auch für den Darm wiederum gut, ist sehr viel ballaststoffreicher essen, aber eben auch sehr viel proteinreicher und kommen, wie gesagt, an diesem Thema Muskelaufbau nicht vorbei, weil wir verlieren einfach schon ab dem Jahr, wenn wir 30 sind, dann geht es schon los sozusagen mit dem Abbau der Muskeln und dass gleichzeitig unsere Knochendichte nimmt ab. Also das ist ja auch ein großes Problem für Frauen, Osteoporose. Ne? Das Einzige, was ich halt dagegen machen kann, ist, meine Knochen zu stärken, die Knochendichte wieder zu erhöhen. Und das geht nur, indem ich eben Druck ausübe und die Muskeln drumherum aufbaue. Das geht wiederum nur mit Proteinen. Also ich glaube, das ist so sind so die wichtigsten Maßnahmen am Ende auch, mit denen Frauen dann auch Gewicht abnehmen.
Genau, also das mit dem Druck aufbauen, das hat nichts mit dem emotionalen Druck aufbauen, sondern du meinst quasi den Druck, wenn man joggen geht oder Krafttraining macht, dass man halt Druck oder Gewicht einfach auf die Knochen bringt. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Vitamin D ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass der gut eingestellt ist. Genau. An zweiter Stelle definitiv Eiweiß. Also du sprichst mir komplett aus der Seele. Ja, was das Thema Krafttraining Eiweiß angeht, das haben wirklich, gerade Frauen ernähren sich meiner Meinung nach häufig eher eiweißarm, weil sie dann doch dem Gemüse eher zugeneigt sind, also zumindest bei mir in der Praxis. Und da kommt einfach das Eiweiß, ist so ein wichtiger Baustein, häufig zu kurz, ja.
Ja, wobei es gibt ja auch also pflanzliche Eiweiße, die ja letztlich auch nochmal gesünder sind. Ne? Also sozusagen, wenn wir uns dann einfach auch sehr pflanzenbasiert dann auch ernähren. Aber es ist genauso, wie du sagst, Frauen essen viel zu wenig Eiweiß. Und wenn wir das nicht tun, dann machen wir und da versuchen wir ein bisschen Krafttraining. Das bringt uns natürlich auch nicht weiter, weil dann fehlen am Ende natürlich einfach die entscheidenden Baustoffe dafür. Und genau, dieses also Joggen reicht halt nicht, sondern es muss wirklich dieser Druck sein. Ich muss über die Komfortzone herausgehen, ne? Und ich muss dafür nicht ins Fitnessstudio gehen oder sowas. Man muss auch keine Muskeln wie Arnold Schwarzenegger oder sowas aufbauen. Das geht gar nicht. Aber ich kann ja auch mit einfachen Übungen zu Hause anfangen. Also würde ich die klassischen Kniebeugen, eine Plank machen, Ausfallschritte und solche Geschichten einfach und immer mal wieder ja neue Bewegungsreize setzen oder sowas. Und das bringt schon viel. Also das ist und ja, ich meine, du weißt auch, ne, dass die Muskeltraining natürlich insgesamt, dass wir mit mehr Muskeln gesünder alt werden und auch länger alt werden. Ne? Also die Myokine und so weiter, was jetzt irgendwie dann ja auch immer mehr ein Thema wird. Ne? Das ist das, was auch vor chronischen Alterserkrankungen schützt. Also insgesamt Ernährung anpassen und stärker auf den Muskelaufbau setzen. Ich glaube, damit ist schon sehr viel gewonnen und es lindert eben auch die Beschwerden in den Wechseljahren.
Genau, ja. Das ist super. Also nochmal zu den pflanzlichen Proteinen. Bei mir sind ja in der Sprechstunde meistens Menschen mit Verdauungsbeschwerden und die haben halt meistens mit den pflanzlichen Proteinen, weil sie viel Ballaststoffe enthalten, zum Teil auch viele Lektine, gerade die Herausforderung. Deswegen ist bei mir in der Klientel da die besondere Herausforderung, wenn halt Gemüse gegessen wird, sind es halt eben oft nicht die pflanzlichen Proteine. Deswegen kommt bei mir diese Verzerrung so ein bisschen der Wahrnehmung auf jeden Fall zustande. Wie trainierst du denn, wenn ich fragen darf? Also nutzt du viel eigenes Körpergewicht? Nimmst du tatsächlich Langhantel, Kurzhantel, Gewichtsweste?
Genau, also ich habe einen Hund, deswegen gehe ich erstmal jeden Tag joggen und danach mache ich dann immer 10, 15 Minuten Krafttraining, also auch gar nicht so viel. Muss ja auch nicht gleich eine Stunde irgendwie sein. Und ich habe hin und wieder einen Personal Trainer, mit dem ich sozusagen dann ins Studio gehe und der mir dann immer wieder neue Übungen zeigt, die einfach sehr hilfreich sind. Ich finde, das ist eine super Investition. Also auch jetzt, wenn man als Geschenkidee oder sowas jemand mal eine Stunde Personal Training im Studio zu schenken, da kriegt man wirklich tolle Ideen und das macht total Spaß, finde ich auch, wenn dich da jemand so ein bisschen mit anfeuert. Das hilft auf jeden Fall. Aber sonst eben die ganz normalen Übungen auch zu Hause und das fängt halt an, dass ich das versuche einfach in den Alltag einzubauen, weil ich glaube, das ist ja auch eine große Hürde. Wann mache ich das denn? Und ich habe das müssen halt gar nicht immer diese großen Einheiten, sondern es können ja auch kleine sein, dass man Routinen entwickelt, dass ich Kniebeugen mache, während der Kaffee durchläuft oder solche Geschichten. Und einfach insgesamt oder mal zwischendurch, wenn ich mit dem Hund raus bin, ganz schnell sprinte und solche Sachen. Also auch das ist ja nicht ja alles sozusagen neue Reize, die ich setze und die einfach gut sind für den. Und die, ja, also wie gesagt, mit mehr Muskeln werden wir langsamer alt und ich glaube, das ist ja das, was wir auch wollen. Und aber gerade die bei Frauen ist es schon so, dass ich biete ja auch so verschiedene Programme an, da ist auch so ein Online-Krafttraining mit eingebaut, das finden die alle gut oder so, aber den Weg dann ins Fitnessstudio, das fällt dann vielen einfach dann doch schwer, deswegen nach anderen Möglichkeiten gucken und sich jemanden suchen, der es mit einem macht, das ist auch immer eine gute Idee.
Wie siehst du denn die Verdauung oder was gibt es Verdauungsbeschwerden, die in den Wechseljahren typischerweise auftreten kann, jetzt gerade auch vielleicht in dieser Wechselphase, wo das Östrogen dominiert? Beziehungsweise siehst du auch Zusammenhänge zwischen Mikrobiom und den Wechseljahren?
Also generell muss man sich angucken, was ist eigentlich der Einfluss der Hormone auf unseren Darm? Und da gibt's natürlich jetzt, wenn ich den Zyklus vor den Wechseljahren angucke, dann ist es eben so, dass das Östrogen natürlich darmanregend ist. Das merken ja auch viele, dass wir um den Eisprung herum, dass es dann zu verstärkten Darmbewegungen oder auch zu Durchfall sogar kommen kann. Das Progesteron wiederum, das ist eher entspannend für die Muskulatur und kann auch zu entspannt werden, dass es dann zu Verstopfungen kommt. So. Und das ist sozusagen erstmal so die Ausgangssituation. Und wenn ich jetzt in die Wechseljahre komme, dann, also erstmal sind die Verdauungsbeschwerden nicht das typische Symptom. Also es ist nicht, beziehungsweise es ist nichts, was jemand jetzt groß im Blick hat. Trotzdem tritt es relativ häufig auf. Also es gibt die sogenannte Menopause Rating Scale. Das ist so ein Bogen, wo so die häufigsten Symptome abgefragt werden. Da tauchen zum Beispiel Verdauungsbeschwerden nicht auf. Da geht es dann um Schlafstörungen, Hitzewallungen natürlich, Gelenkbeschwerden, Brustspannen und solche Themen. Aber Verdauungsbeschwerden sind da kein Thema. Trotzdem gibt es natürlich Verdauungsbeschwerden, einfach weil, wie gesagt, dass die Hormone ja einen Einfluss auf unsere Verdauung haben. Und wenn jetzt zum Beispiel das Progesteron am Beginn sinkt, dann ist eben auch eine Verstopfung häufiger, also als ein typisches Symptom, ne, das ich in der beginnenden Perimenopause dann auch habe. Es kann aber auch zu insgesamt einer Darmträgheit natürlich insgesamt kommen, auch Probleme der Stuhlentleerung zum Beispiel, was auch dann im Alter wiederum eine Rolle spielt, weil der Beckenboden spielt da ja auch eine Rolle. Und der Beckenboden leidet eben auch, wenn das Östrogen nicht mehr da ist. Also es ist wieder, ne, der Einfluss sozusagen des Östrogens auf unsere Muskeln. Und das ist, der Beckenboden ist ja auch ein Muskel. Von daher ist auch das eine Herausforderung, was man auch sozusagen, oder was auf jeden Fall mit den Wechseljahren, mit dem sinkenden Östrogen dann auch in Verbindung gebracht werden kann. Aber auch sowas, also
das, was ich tatsächlich häufig sehe, ist ein Blähbauch bei den Patienten.
Genau, ja.
Weil einfach dieses Ungleichgewicht der Hormone führt häufig dazu, dass der Bauch aufgetrieben ist. Und das ist zumindest das, was ich jetzt in der Praxis beobachte. Gerade die Kombination aus, die Frau nimmt Gewicht zu, plus man hat noch diesen geblähten Bauch. Das ist etwas, was einfach diesen Leidensdruck da bezüglich tatsächlich nochmal erhöht. Das kommt meistens da einfach dadurch, dass das Östrogen noch relativ hoch bleibt und das Progesteron schon am Sinken ist.
Ja, genau. Also dieser Blähbauch, ne, das ist auch, oder neue Nahrungsmittelunverträglichkeiten, auch sowas ist ja, wobei man dann ja immer gucken muss, okay, ist das jetzt wirklich das Nahrungsmittel oder sind es andere Einflüsse, die dann dazu führen? Ne? Also ich glaube, Milchzucker ist ja relativ häufig, dass es einfach dann im Alter auch mehr wird oder so, aber genau, aber letztlich muss man dann vielleicht umgekehrt auch drauf gucken, weil natürlich ein gesunder Darm dann wiederum einfach viel damit zu tun hat, dass wir dann besser durch die Wechseljahre auch kommen und eben auch Symptome sich dann auch verringern können.
Genau. Also es gibt ja auch Bakteriengruppen beziehungsweise die Enzyme herstellen, die dann auch in den Östrogenkreislauf eingreifen, das sogenanntes Östrobolom. Habt ihr da irgendwie schon in eurem, sag ich mal, Kollektiv irgendwelche Rückmeldungen? Wird das irgendwie untersucht? Findet man das häufiger, dass Frauen mit einem mit dieser Beta-Glucuronidase, wenn die erhöht ist im Darm, mehr Probleme haben? Oder ist das etwas, was noch wenig auf dem Schirm ist?
Also ja, das ist alles noch in den berühmten Kinderschuhen. Also auch das, ne, das überhaupt das Östrobolom, die Bedeutung des Östrobolums auch für den Hormonstoffwechsel. Ne? Also das Östrobolom bezeichnet ja eben die Gesamtheit der im Darm lebenden Bakterien, also die Östrogene dann verstoffwechseln können und eben den Östrogengehalt im Körper regulieren können. Also das ist, das wird ja so eine Art Recycling-Prozess angestoßen. Also dass, wenn ich jetzt normalerweise ist ja so, dass die Östrogene, die ihren Job gemacht haben, die dann sozusagen über die Galle und die Leber dann in den Darm gelangen und ausgeschieden werden und dass aber wiederum das Östrobolom, also diese Bakterien dort, dass die eben das Östrogen wieder in aktive Form umwandeln können, sodass die dann wieder in den Körper zurückgelangen, wieder sozusagen an die Rezeptoren andocken und dort wieder wirken können. Und diese Stabilisierung des Hormonstoffwechsels, die gerät eben auch in den Wechseljahren dann ins Schwanken. Und deswegen ist es einfach ein gesunder Darm wichtig, weil ich sozusagen da natürlich dann auch, wenn ich für eine Diversität im Darm sorge, dann unterstütze ich natürlich automatisch auch das Östrovolumen. Und wenn ich wiederum dann Ungleichgewicht habe, beziehungsweise auch wenn die Eierstöcke natürlich weniger Östrogen produzieren, dann kommt davon natürlich auch weniger im Darm an. Und das bedeutet dann, dass diese Bakterien des Östrovolumens weniger zu tun haben und dass die schlechteren dann quasi da zum Zuge kommen. Und das weiß man immer, dass die Diversität sozusagen des Östrovolumens nach der Menopause sich dem der Männer auch an, also vorher ist es diverser als das der Männer und hinterher ist es halt, gleicht es sich mehr dem der Männer an und alles einfach weniger divers ist.
Also das finde ich spannend, wenn das mehr untersucht wird, weil es ist ja wirklich so, über die Galle wird das Östrogen ausgeschieden, die Bakterien mit der Beta-Glucuronidase recyceln das, wie du gesagt hast. Das heißt, es kommt wieder mehr in den Körper zurück. Und wir haben ja gerade in dieser Zwischenphase schon zu viel Östrogen, was ja dann dieses Ungleichgewicht einfach sehr, sehr bestärken kann.
Ja.
Wir wissen ja, es gibt auch Xenoöstrogene in Kosmetika, Duftstoffen und so weiter. Gehst du da irgendwie drauf ein?
Ist auch ein Thema sozusagen, aber auch da ist es natürlich schwierig, das alles dann im Detail dann letztlich nachzuweisen und auch den Einfluss. Und letztlich ist es ja auch wieder immer alles individuell verschieden. Also die einen, einigen Frauen führt es zu Beschwerden, bei anderen wiederum nicht. Also das ist halt auch mal so. Es gibt da nicht diese okay, jetzt ist der Darm, hat dieses Problem, deswegen kommt es zu diesem oder jenem, zu dieser oder jenem Beschwerden. Das ist einfach ja nicht so einfach, das klar so darzustellen, genau. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall wichtig, deswegen die Darmgesundheit in den Wechseljahren in den Blick zu nehmen, weil wir einfach insgesamt dann besser mit Hormonveränderungen umgehen können. Und also wie es in jeder Lebensphase wichtig ist, aber eben auch nochmal besonders, weil diese hormonellen Herausforderungen da sind, das dann auch mit zu berücksichtigen.
Wenn wir jetzt Zuhörerinnen haben, die das Gefühl haben, okay, ich finde mich wieder, ich bin in dem, das haben wir vielleicht noch gar nicht besprochen, was ist denn so der typische Zeitraum, wo Frauen in die Wechseljahre kommen?
Wir haben erstmal die Begrifflichkeit, Wechseljahre ist im Prinzip der Überbegriff für die Perimenopause, es kann aber auch noch mit der Postmenopause mitbezeichnet werden. Also die Perimenopause ist der Zeitraum, wo die Beschwerden, würde ich sagen, am stärksten sind, weil vor allen Dingen die Schwankungen auch eine große Rolle spielen. Und die Perimenopause beginnt mit ungefähr Anfang bis Mitte 40. Davor gibt es sozusagen die Prämenopause, aber die Prämenopause ist alles ab Pubertät, also sprich ab Beginn der Fruchtbarkeit. Aber wenn die quasi so zu Ende geht, dann zeigt sich auch schon der Progesteronmangel. Das heißt, es gibt jetzt nicht Tag X, dann bin ich da und da oder so. Letztlich ist es so, dass zu Beginn erstmal das Progesteron halt sinkt und das Östrogen, beziehungsweise sinken nicht, sie schwanken vor allen Dingen. Das macht vor allen Dingen die Beschwerden in der Perimenopause. Dann das Durchschnittsalter für die Menopause, das ist eben der Zeitraum der letzten Blutung. Das ist durchschnittlich mit 51 Jahren, kann aber auch mit 55 sein oder so. Und daran anschließt sich dann die Postmenopause. Dass ich in der Menopause bin, weiß ich erst, wenn ich mindestens ein Jahr lang keine Blutung mehr gehabt habe. Ne, das ist so in der Definition. Wenn ich unter 50 bin, muss ich sogar 2 Jahre warten, bis ich dann sagen kann, ich bin jetzt in der Menopause, beziehungsweise dann im Anschluss in der Postmenopause. Und die Postmenopause dauert wiederum ja bis ans Lebensende. So, das ist jetzt von den Begrifflichkeiten.
Okay. Und wenn sich jetzt Zuhörerinnen da angesprochen fühlen, was würdest du denn sagen, gibt es für Therapieoptionen und was sind deine Erfahrungen dazu?
Genau, ich glaube, so die wichtigsten Hebel sind einmal ganz klar die Ernährung, also dieses auch aufgrund der Problematik, dass wir an Gewicht zunehmen, dass Übergewicht einer der größten Risikofaktoren für die Entwicklung von Alterserkrankungen auch ist. Deswegen, und da kann ich einfach über den Hebel Ernährung mehr machen, also sehr viel pflanzenbasierter, proteinreicher, ballaststoffreicher natürlich essen und Verzicht leider auf Alkohol zum Beispiel, weil wir mit Alkohol einfach auch viel schlechter, also unser Körper ist einfach sehr viel schlechter verträgt und wir schlechter damit umgehen können. Zucker, Insulinresistenz ist natürlich auch ein großes Thema, weil auch da spielt das Östrogen eine Rolle, ne? Also dass wir sensibler auf Zucker reagieren, das hängt auch mit dem sinkenden Östrogen dann zusammen. Deshalb Ernährung sozusagen anpassen mit, was weiß ich, 30 Gramm Ballaststoffe zum Beispiel am Tag und wie gesagt eine sehr proteinreiche Ernährung. Und der zweite Hebel habe ich schon vorhin genannt, Kraftsport. Da führt kein Weg dran vorbei. Also das müssen wir einfach tun, weil wir Frauen dieses große Risiko für Osteoporose haben. Plus, weil es der beste Weg ist, um das Gewicht auch zu reduzieren. Also da sozusagen auch diesen Risikofaktor zu begegnen. Dann Nährstoffe sind auch ein Thema, über die einfach, wir brauchen mehr Nährstoffe, wir können sie schlechter verstoffwechseln. Wenn ich viel schwitze, habe ich automatisch einen höheren Magnesiumbedarf beispielsweise, weil ich ja Magnesium auch über die Haut wieder verliere. Ne? Vitamin D ist natürlich auch ein wichtiges Thema, gerade für die Knochengesundheit von Frauen, wie auch Calcium zum Beispiel. Also da zu gucken. Und dann gibt's natürlich noch die Option Hormone. Das ist natürlich auch sozusagen die Therapie, die mittlerweile ja auch wieder in den Leitlinien empfohlen wird, also die Hormonersatztherapie. Und da muss man eben gucken, bringe ich bestimmte Risikofaktoren mit oder bin ich eigentlich gesund und ist das für mich eine gute Option?
Du hast jetzt ganz oft das Thema Proteine angesprochen. Was würdest du denn empfehlen? Wie viel Gramm Proteine pro Kilogramm Körpergewicht fändest du denn sinnvoll? Also hängt natürlich immer auch davon ab, wie viel Sport machst du? Was bringst du sonst noch so mit? Aber was ist so deine Faust? Gibt es eine Faustformel?
Ich finde 1,2 bis 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sollten es schon sein. So, das also, ich versuche so, ich wiege 65, dass ich auf 100 Gramm komme. Ist aber nicht so einfach. Das wissen wir, glaube ich, alle.
Das ist stabil, ja. Vor allem, wenn du das mit Pflanzlichen machst, dann hast du halt echt einen Haufen Ballaststoffe, die du dann gleich automatisch mitführst.
Ja, also wie gesagt, ich esse ja auch tierisches Eiweiß auch sozusagen. Ich bin zwar Vegetarierin, aber trotzdem. Aber ja, ich finde auch ein Proteinshake und so weiter ist irgendwie gehört dazu und ist auch eine sinnvolle Ergänzung, um da dann das abzudecken.
Wie stehst du zu den pflanzlichen Möglichkeiten, die Hormone zu beeinflussen?
Du meinst Phytoöstrogene oder?
Phytoöstrogene, beziehungsweise es gibt ja Traubensilberkerze, Mönchspfeffer.
Genau. Sind auch auf jeden Fall gerade zu, also jetzt die von den pflanzlichen Medikamenten her, also Traubensilberkerze zum Beispiel, Mönchspfeffer, oder Mönchspfeffer beispielsweise zu Beginn der Wechseljahre eine gute Sache, um den, also ist ja eine progesteronartige wirkende Mönchspfeffer, also um da sozusagen wieder in Balance zu kommen. Das kennen auch schon viele Frauen, die es vorher vielleicht angewendet haben, um das dann einfach dann auch nochmal zu probieren. Und letztlich ist es so, dass die bei leichten Beschwerden, es ist auf jeden Fall ein Versuch wert, finde ich. Bei schweren kommt man da nicht so richtig weiter. Also ich glaube, da muss man sich auch irgendwie nichts vormachen. Außerdem dauert es ja eine Zeit lang, bis sie dann wirken. Also man braucht auch ein bisschen Zeit. Aber es gibt eben natürlich auch andere sozusagen pflanzliche Medikamente, die generell auch helfen können, die jetzt gar keine Östrogene oder sowas enthalten. Also wenn ich zum Beispiel an Salbei denke, bei Hitzewallung oder so. Ne? Das, also auch da gibt es ja eben im Rahmen der Phytotherapie andere Möglichkeiten, die auch gerade für beispielsweise Brustkrebspatienten dann auch interessant sind. Weil wir reden immer nur über die Phytoöstrogene, aber die Pflanzenwelt ist ja noch deutlich größer. Also dass man da auch mal ein bisschen guckt, was gibt es da eigentlich noch, was helfen kann. Genau.
Du hast jetzt schon das Thema Hormonersatztherapie angesprochen. Das ist ja ein sehr spannendes Thema, auch nicht, beziehungsweise auch ein angstbesetztes Thema bei vielen Frauen. Wie ist so da dein Standpunkt und auch warum? Man könnte ja sagen, dass die Hormone runtergehen, ist ja von der Natur so vorgesehen. Warum sollte man da wirklich so regelnd eingreifen, dass man sagt, man ersetzt das, was die Natur da eigentlich vorgegeben hat?
Ja, also ich glaube grundsätzlich, also hast du natürlich recht, das ist ein ganz, also ein natürlicher Vorgang. Die Frage ist nur, hat die Natur vorgesehen, dass wir wie aktuell 84 Jahre alt werden? Vor 100 Jahren sind wir noch durchschnittlich 56 Jahre alt geworden. Also der Zeitpunkt der Menopause war aber ähnlich. Also es ist gar kein langer Zeitraum danach gewesen, sodass sich auch die Auswirkungen des Absinkens der Hormone dann hätten großartig zeigen können. Und deshalb finde ich, ist das grundsätzlich, muss man das mit berücksichtigen. Also das sind statistisch gesehen 33 Jahre, also ein Drittel unseres Lebens, das wir nach dieser fruchtbaren Phase noch verbringen. Und wenn man dann weiß, welchen bedeutenden Einfluss Östrogen oder Progesteron oder auch Testosteron auf unsere Gesundheit haben, dann sollte man sich irgendwie damit zumindest mal auseinandersetzen. Und es gab halt diese WHI-Studie, die eben 2002 abgebrochen wurde. Das war also die größte Studie zur Frauengesundheit, die eben gar nicht untersuchen wollte, ob jetzt Hormone gegen Wechseljahresbeschwerden helfen, das wusste man längst, die waren ja auch schon jahrzehntelang im Einsatz, sondern wo man untersuchen wollte, ob das Herz-Kreislauf-Risiko durch Hormone gesenkt werden kann, also ob es einen präventiven Effekt gibt, was ja ein spannendes Thema ist. Und die Studie wurde dann 2002 abgebrochen, nach einigen Jahren, weil sich eben ein erhöhtes Risiko unter anderem für Brustkrebs als auch für Thrombosen zum Beispiel oder Embolien gezeigt hatte. Und das bedeutete erst und hat damals das Ende der Hormonersatztherapie bedeutet, also die Verschreibungsraten lagen damals so bei, ich glaube 37% und ging sozusagen auf unter 5 zurück. Und diese Studie ist der Grund, warum viele Frauen Angst vor Hormone haben, weil das entsprechend auch in den Medien sozusagen so postuliert wurde. Hormone machen Krebs, die tödliche Therapie, das waren so Schlagzeilen damals. Dann ist diese Studie, die eben sehr groß ist, die wird heute noch ausgewertet. Also es gibt da zahlreiche Auswertungen und die haben eben ja verschiedene gezeigt, dass die Studie einfach nicht gut aufgesetzt war, dass zum Beispiel die Frauen, die daran teilgenommen haben, das Durchschnittsalter war 63 Jahre, die älteste war fast 80 Jahre, als sie angefangen haben mit Hormonen. Heute fängt man ja mit einer Hormonersatztherapie eigentlich in der Perimenopause an, also wenn die ersten Beschwerden auftreten oder direkt nach der Menopause, also sprich man ist so zwischen 45 und Mitte 50 beispielsweise. Und die Frauen waren auch stark übergewichtig, sie waren Raucherinnen, sie hatten schon Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also all das führt natürlich dazu, dass diese Ergebnisse dann fatal ausgefallen sind. Und leider gibt es seitdem keine vergleichbare Studie, die sozusagen nochmal das mit einer anderen Kohorte irgendwie untersucht hätte. Aber trotzdem, wie gesagt, gibt es ja auch andere Studien. Und mittlerweile ist halt so generell die Aussage, dass wenn ich vor dem 60. Geburtstag oder 10 Jahre nach dem Ende der Menopause mit Hormonen anfange und ich bin gesund, dass dann die Chancen, die Risiken überwiegen. Weil mittlerweile ist natürlich auch bekannt, dass eben verschiedene präventive Chancen in den Hormonen liegen. Es wird nirgendwo zur Prävention empfohlen, das nicht. Aber beispielsweise Risiko Osteoporose ist ganz klar, dass Östrogen sehr, und das zeigen auch die Studien, dass eine Hormonersatztherapie davor sehr gut schützen kann. Ne? Gerade wenn ich das vielleicht in der Familie habe, dann ist es auf jeden Fall wert, sich darüber nachzudenken. Beispielsweise, also wenn ich, die Indikationen sind natürlich nach wie vor die Beschwerden der Wechseljahre, aber es gibt eben diese anderen Effekte, genauso wie es einen positiven Effekt auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat, auch wenn ich rechtzeitig damit anfange, nicht wenn ich später damit anfange, dann haben sie schon sozusagen, gibt es schon Verdickungen in den Gefäßen etc., die sich möglicherweise lösen können, wenn ich da plötzlich wieder Östrogen reinspüle zum Beispiel. Ne? Also deswegen, das ist ein komplexes Thema und es wurde lange Zeit in den Medien sehr einseitig dargestellt. Jetzt gibt es ja so eine Trendwende, die eben auch durch die bioidentischen Hormone dann irgendwie auch oder die da mit der Auslöser dafür sind. Wie gesagt, es hängt immer vom individuellen Gesundheitszustand ab, finde ich, ob Hormone für mich in Frage kommen. Wir wissen, dass es das Diabetesrisiko reduziert, auch so eine Erkrankung, die ja, ne, das Haupterkrankungsrisiko bei Frauen ist um die Mitte 50, also genau nach der Menopause. Also alles, was einfach so mit unserem veränderten Hormonspiegel auch, nicht nur, aber auch zusammenhängt. Und deswegen meine ich, ist es eine individuelle Abwägung, da zu gucken, kommt das für mich in Frage oder nicht. Und dann natürlich auch die Frage, wie lange, ja. Und das, genau, das Thema vielleicht nochmal Brustkrebs ist ja sozusagen die große Angst, die Frauen treibt. Also das, ne, das höre ich immer wieder, ja, ich traue mich nicht so richtig, weil in der Verwandtschaft gab es Brustkrebs und so weiter. Und auch da muss man eben genau hingucken, das habe ich wirklich ein familiäres Risiko. Wenn die Mutter früh erkrankt ist, dann hat man ein Risiko. Beispielsweise, wenn die Tante erkrankt ist, dann ist es eigentlich auch nicht so relevant für die Entscheidung am Ende. Also es ist ein sehr angstgeprägtes Thema und davon sollte man sich lösen und sich einfach ja umfassend informieren, gerade wenn man Beschwerden hat oder auch bestimmte Risiken, familiäre Risiken mitbringt.
Also genau, das ist auf jeden Fall, denke ich, eine super individuelle Geschichte. Also da muss man sich individuell dann auch ärztlich beraten lassen. Vielleicht noch kurz was zu den bioidentischen Hormonen. Was ist da dein Standpunkt? Gibt ja, also bioidentisch bedeutet, so wie es der Körper auch produzieren würde. Und es gibt halt nicht bioidentische, da wurde dann das Hormon in irgendeiner Form verändert, dass es halt einen anderen Effekt hat, dass es zum Beispiel langsamer abgebaut wird. Wie ist da dein Standpunkt?
Die WHI-Studie hat eben nur mit den synthetischen Hormonen gearbeitet oder mit den Hormonderivaten. Mittlerweile weiß man, dass die bioidentischen Hormone weniger Nebenwirkungen haben. Sie sind risikoärmer, aber sie reduzieren das Risiko jetzt auch nicht auf null für Brustkrebs. Also bis zu 5 Jahre ist es neutral, danach steigt es aber dann sozusagen da auch ganz leicht an. Aber auch da ist wichtig zu wissen, Übergewicht oder ein Glas Alkohol am Tag erhöht das Risiko mehr. Als eine synthetische HRT, also eine Hormonersatztherapie. Beziehungsweise auch da gibt es natürlich unterschiedliche Kombinationen. Also bei den synthetischen weiß man mittlerweile, dass das Gestagen eigentlich sozusagen der Verursacher ist. Und da gibt es unterschiedliche, die in einem unterschiedlichen Risikoprofil. Also da natürlich immer das mit dem niedrigsten Profil wählen. Und da sind natürlich die bioidentischen Hormone, führen das natürlich an. Aber bioidentische Hormone sind gerade in der Perimenopause, also das Progesteron ist auch nicht stark genug, um die Beschwerden tatsächlich in den Griff zu bekommen. Also gerade diese starken Blutungsschwankungen, dafür brauche ich dann eben doch ein synthetisches Gestagen häufig. Und da herrscht dann große Befürchtungen sozusagen, ob das dann jetzt nicht gefährlich ist oder so. Aber wie gesagt, die ganzen Studien, die WHI-Studie ist ja auch sozusagen mit denen gemacht worden. Und auch da gibt es unterschiedliche Gestagene, die, da würde ich immer mich natürlich beraten lassen. Aber, und es ist auch so, oft muss es, man denkt ja, jetzt muss ich das jahrelang nehmen. Das ist oft gar nicht so. Ein paar Monate reicht dann oft sozusagen, dass sich so der Zyklus wieder oder die Schwankungen normalisieren. Und dann kann ich auch wieder umschwenken, wenn ich befürchte, dass ich dadurch zusätzliche Risiken entwickle oder so.
Das wäre jetzt noch meine letzte Frage. Tatsächlich, wann hört man denn mit den Hormonen auf? Weil eigentlich die Hormone kommen ja danach nicht mehr wieder. Und wenn ich es dann absetze, dann kann es ja sein, dass ich dann richtig rasch quasi in die Postmenopause dann rutsche.
Früher galt immer die Empfehlung, so kurz wie möglich. Das gibt's nicht mehr. Besonders nicht, vor allen Dingen nicht, wenn ich Symptome habe. Also wenn ich weiterhin Symptome habe, dann ist auf jeden Fall auch die Empfehlung, auch in der Leitlinie es weiterzunehmen. Und generell sollte man natürlich niemals von heute auf morgen aufhören, sondern es sonst langsam ausschleichen lassen, um eben da nicht zu starke Symptome dann zu erleben. Aber das ist, glaube ich, für viele Frauen eine schwierige Frage, die uns, glaube ich, auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch sehr beschäftigen wird, weil wir haben einfach so wenig Studien zur Frauengesundheit nach der reproduktiven Phase. Also wer untersucht denn, ob uns das jetzt schadet, nützt etc. oder so. Ne? Das ist, denke, wichtig ist, wenn ich Hormone nehme, über 60 oder 65 oder 70 hinaus, dass ich natürlich regelmäßig Untersuchungen machen lasse, um zu gucken, hat sich mein kardiovaskuläres Risiko erhöht aufgrund anderer Effekte oder sowas oder anderer gesundheitlicher Probleme, die ich habe. Also deswegen ist es immer so eine Abwägung zum aktuellen Gesundheitszustand zur Gabe von Hormonen. Aber letztlich ist es immer eine individuelle Entscheidung und viele Frauen sagen auch, ich will das nicht wieder hergeben oder so. Und für mich persönlich weiß ich nicht, also ich nehme auch Hormone, wie lange kann ich jetzt nicht sagen, aber solange ich damit jetzt gut zurechtkomme und ich auch keine anderen gesundheitlichen Risiken habe, sehe ich sozusagen da, ja, im Moment sowieso keinen Grund, weil sonst würde ich auch wieder Hitzewallung etc. meine Schlafstörungen wieder bekommen, vermute ich. Und ich würde mir wünschen, dass es einfach da mehr Empfehlungen geben würde. Also dass Frauen werden da wirklich sehr allein gelassen mit den, musst du selbst entscheiden so. Und da schwingen viele Ängste mit, aber ich glaube nicht, dass wir diese Studien da irgendwie groß bekommen werden. Das ist leider so ein bisschen das Dilemma. Deswegen müssen wir mit dem, was wir jetzt wissen, arbeiten und da für uns halt dann eine Lösung finden, die zu uns passt.
Gut, du bist ja da sehr aktiv und damit möchte ich auch tatsächlich zum Ende kommen. Wenn man noch mehr darüber wissen will, wo findet man das? Wo findet man dich? Und vielleicht, wie kann man auch dich unterstützen? Weil du warst jetzt auch aktuell, glaube ich, im Bundestag war das, gell? Wo du dich dafür einsetzt, dass halt eben da auch der Fokus deutlich mehr drauf kommt. Und da ist natürlich der Weg über die Politik sehr, sehr klug, weil nur damit kann man natürlich auch letzten Endes dann einen gewissen Druck aufbauen, dass wir da weiterkommen.
Ja, genau. Ja, genau. Also auf wechseljahre.de gibt's mit XX, da gibt's auch jede Woche Newsletter zur Frauengesundheit und Wechseljahren beispielsweise, wo man einfach hoffentlich mehr lernen kann über die Gesundheitsthemen in der Lebensmitte. Ich habe ein Buch geschrieben, das ist jetzt auch erschienen, Wechseljahre, das Upgrade, wo auch nochmal sozusagen alle gesundheitlichen Themen und auch weitere Themen, weil es gibt ja nicht nur die Gesundheit, die uns so zu schaffen macht, sondern vielleicht auch noch Partnerschaft, Empty Nest, Pflege der Eltern und so weiter. Auch das wird, auch darüber schreibe ich. Ich habe so ein, ich arbeite ja viel mit Ärztinnen zusammen, also wie zum Beispiel auch mit Elena von der Spöckel, die ja auch schon bei dir war, haben wir den Meno Campus zusammen aufgebaut, wo man eben direkt sich mit Expertinnen auch austauschen kann, weil das ist so schwierig für Frauen, eine gute Ärztin für die Wechseljahre zu finden. Da habe ich zum Beispiel auch die erste Arztsuche aufgebaut für die Wechseljahre, also Postleitzahlsuche, da kann man jemand finden, die sich mit den Wechseljahren auskennen. Das sind Empfehlungen von Frauen für Frauen. Genau, so gibt es irgendwie viele Informationen. Und dieses Thema Bundestag, also ja, Teil dieser Kampagne Wir sind 9 Millionen, weil es gibt zurzeit 9 Millionen Frauen im Alter der Wechseljahre in Deutschland. Und wir setzen uns eben auch auf politischer Ebene für eine bessere Ausbildung der Ärztinnen zum Beispiel aus. Ich weiß nicht, was du im Studium über die Wechseljahre gelernt hast, wahrscheinlich eher nichts. Dann auch ja eine Abrechnungsziffer überhaupt, ne, weil es ist ja im Moment nicht möglich für Gynäkologinnen, die Beratung auch abzurechnen. Auch da ist einfach viel zu tun. Insgesamt eine bessere Aufklärung, gerade dass Frauen frühzeitig informiert werden, was sind eigentlich die Wechseljahre, was sind Symptome einfach ja früher auf die Idee kommen, ich muss mich mal mit meinem Hormonhaushalt beschäftigen und gehe zu meiner Gynäkologin, die hoffentlich dafür bezahlt wird, dass sie mich berät. So ist dann die. Genau, wir haben mehrere parlamentarische Abende im Bundestag schon gemacht, um das Thema eben in die Politik zu bringen. Und verschiedene Mitstreiterinnen rufen dann auch regelmäßig auf Instagram dazu auf, dass man mal wieder dem Politiker, der Politikerin im eigenen Bezirk eine Mail schreibt, dass sie sich stärker für die Frauen in den Wechseljahren, für das Thema Frauengesundheit engagieren. Also da kann jede halt auf der Ebene auch was tun, ne? Also weil wir leben ja in einer Demokratie und wir haben Mitbestimmungsrecht sozusagen, auf welche Themen irgendwo dann auf die politische Bühne kommen. Und wir sind eben viele, 9 Millionen, und von daher können wir auch auf der Ebene hoffentlich einiges erreichen. Und das hoffe ich und wünsche ich mir einfach für Frauen, weil wir so viele sind und weil dieses Thema einfach so lange unterrepräsentiert war und die Versorgung der Frauen nicht gut ist. Ja.
Super. Ja, vielen, vielen Dank da für deine Arbeit. Vielen, vielen Dank für deine Zeit hier auf dem Podcast. Ich fand es super spannend. Und ja, definitiv, ich habe im Studium, würde ich sagen, gelernt, es gibt die Wechseljahre. Ich habe auch gelernt, was dabei grob hormonell passiert. Aber welchen Fokus oder welche Relevanz das hat, das ist mit Sicherheit null zum Thema gekommen. Absolut. Anke, tausend Dank. Wir werden all das, was du genannt hast, auf jeden Fall in den Shownotes auch als Link teilen, sodass ihr dann direkt findet, wo ihr mehr Informationen zu Anke und zu ihren Projekten bekommt. Und insofern, Anke, tausend Dank für deine Zeit, für deine Arbeit und ja, viel Erfolg auf jeden Fall weiterhin bei deiner Aufklärungsarbeit.
Ja, danke. Und ich freue mich, wenn du jetzt Frauen in den Wechseljahren auch gut berätst. Machst du wahrscheinlich sowieso schon, aber wie gesagt. Ja, weil das ist ja auch so ein Thema, ne? Dass also auch andere Fachdisziplinen natürlich auch viel mehr über die Wechseljahre wissen müssen. Ne? Welche Orthopäden kennen sich mit Gelenkschmerzen in den Wechseljahren aus? So.
Das mit der Frozen Shoulder zum Beispiel, das wusste ich nicht, weil das finde ich ein sehr spannendes Thema, werde ich mir auch nochmal tatsächlich anschauen, wie das zusammenhängt, weil da habe ich natürlich Frauen genau in dem Alter, die mit diesen Symptomen, das ist ja echt ein nerviges Symptom.
Ja, ist echt nervig, ja, und dauert lang, genau.
Genau. Super, Anke, tausend Dank dir.
Danke dir für die Einladung, ja, vielen Dank.